Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Denn dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und liebst ihn und dienst dem Herrn, deinem Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Wir wollen beten. Ja, Herr, das forderst du. Und wir müssen es dir bekennen, dass wir dir alles schuldig geblieben sind. Wir lieben dich nicht und wir wandeln unsere eigenen Wege und so viele Wege der Sünde. Und wer fürchtet sich vor deinem Zorn? Herr, wir legen all unsere Schuld unter dein Kreuz und bitten dich, decke du sie zu mit deinem Blut, Herr. Und schenke uns ein neues Herz, was von Herzen dir dient und dich liebt. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Was die Vernunft nicht fassen kann, das deutest du uns in Gnaden an. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Im zweiten Kapitel des Galaterbriefs schreibt Paulus: Ich will Gott leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe aber doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn so durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hatten uns vorgenommen, in dieser Passionszeit, wo wir an das Leiden Jesu denken, einmal die Stätten der Passion Jesu anzusehen. Und wir lesen ein Wort, Lukas 22. Sie griffen Jesum aber im Garten Gethsemane und führten ihn hin. und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. So, nun muss ich erst bitten, dass wir möglichst hinten die Türen aufmachen und auf der Galerie die Fenster. Alle, die in der Galerie hinten sind, machen Sie Fenster auf, denken Sie an uns, ihr Knaps und Sauerstoff. Vielen Dank. Ja, richtig, da ist auch noch eins offen, aufzumachen. Meine Freunde, nehmt mir es nicht übel, dass ich wieder anfange mit meiner Heimatstadt Frankfurt. Frankfurt, das durch viele, viele Vorzüge ausgezeichnet ist. Das riecht immer auf, weil es nur eine Stadt in Deutschland gibt, die heißt Essen, nicht? In diesem Frankfurt, da gab es viele vorzügliche Schulen, höhere Schulen. Hier auch, ganz recht, darin ähneln sich die beiden Städte. Aber da war ein Gymnasium, das mit seinen Anforderungen und seiner geistigen Kultur weit über allen anderen Schulen in Frankfurt lag. Das Goethe-Gymnasium. Und das war das Gymnasium, in dem rund 80% Juden waren. Was uns nachher im Dritten Reich über Juden erzählt wurde, das ist dummes Zeug, wissen Sie. Kann man das nur ein bisschen besser machen, der Mikrofon? Das reicht ja da. Verzeihen Sie, das ist alles nicht technisch vollkommen hier. In dieser Schule, die in ihrem Niveau weit über allen anderen Schulen lag, da waren 80% Juden. Es war uns damals ganz klar, dass die Juden ein Volk sind, das in seinem durchschnittlichen Intelligenzstand weit über anderen Völkern liegt. Es wäre sehr reizvoll, einmal dem nachzudenken, wie weit das mit der anwesenden Antisemiten bitte ich abzurüsten. Antisemitismus war schon überholt vor 5000 Jahren. Klammer zu. Es wäre sehr reizvoll, einmal darüber nachzudenken, wie weit diese Intelligenz des jüdischen Volkes zusammenhängt mit seiner Gottesgeschichte. Dieses Volk ist in seiner frühesten Frühzeit, wo andere Völker nur mit Steinbeilen nach anderen loskeilen, auf geistige Fragen gedrängt worden durch seine Erwählung und durch die Offenbarung Gottes am Sinai. Und nun, meine Freunde, werden wir heute Morgen in unserem Text in einen Saal geführt, in dem die geistige Elite dieses intelligenten Volkes sich versammelte. Im Haus des Hohen Priesters, und zwar in dem Saal, in dem der Hohe Rat zu tagen pflegte. Wissen Sie, jeder Saal hat eine gewisse Atmosphäre, nicht? Jeder Saal, dem spüren Sie an, dass nachmittags Hunderte von Jungs hier sind. Es ist kein Stuhl ganz intakt und so, nicht? Das ist gerade schön an dem Saal. Jedes Atmosphäre. Ich bin überzeugt, dass dieser Saal, in dem der Hohe Rat zu tagen pflegt, im Haus des Hohen Priesters, also die geistige Elite eines intelligenten Volkes, dass dieser Saal eine Atmosphäre von hoher Geistigkeit hatte. Hier haben kluge Männer über die tiefsten Menschheitsfragen nachgedacht. Hier wurden funkelnde Geistesschlachten ausgefochten. Hier hat der menschliche Geist nicht Triumphe gefeiert, in diesem Saal. Und in diesem Saal wurde Jesus geführt, als man ihn Gethsemane gefangen genommen hatte. Und als Jesus in diesen Saal trat, da geschah das Seltsame, dass auf einmal die Grenzen des menschlichen Geistes offenbar wurden. Nein, mehr, dass die Ohnmacht des menschlichen Geistes offenbar wurde. Man könnte geradezu sagen, was in dieser Nacht, in diesem Intelligenzsaal geschah, das war der Bankrott des Menschengeistes. Und das möchte ich jetzt als Überschrift über meine Predigt und den Text schreiben. Der Bankrott des Menschengeistes. Wer also überhaupt nie Anspruch auf Geist gemacht hat, wer also bloß literarisch von der Bildzeitung lebt, vom Fernsehschirm, der darf abschalten jetzt, nicht? Ich hoffe, aber ich glaube, dass das gar nicht hier sitzt. Der Bankrott des Menschengeistes. Ich habe wie üblich drei Teile. Es wurde in diesem Saal in jener Nacht offenbar, dass der Geist des Menschen nicht imstande ist, die Offenbarung Gottes zu erkennen. Unglaube ist die höhere Bildung, sondern Blindheit und Dummheit. Der Menschengeist ist nicht imstande, auch der klügste Kopf, die Offenbarung Gottes zu begreifen. Ich will Ihnen das deutlich machen. Sehen Sie, in jener Nacht, in diesem Saal doch, der Hohe Rat versammelt und im Mittelpunkt des Saales steht Jesus. Wir hoffentlich jetzt im Mittelpunkt unserer Säle steht, oben und unten. Wir hoffentlich im Mittelpunkt unseres Gottesdienstes steht. Meine Freunde, wir im Mittelpunkt der Weltgeschichte steht. Und Jesus dreht sich die Weltgeschichte. Wer ist dieser Jesus, der da gefesselt vom Hohen Rat steht? Ist der Sohn des lebendigen Gottes, der Mensch gewordene Gott, die Offenbarung des unsichtbaren Gottes in der sichtbaren dreidimensionalen Welt. Ein ganz schlichter Priester in Israel, der im Gegensatz zu seinen Vorgesetzten, das gibt es ja nicht, begriff, was mit Jesus los war, hat es wundervoll so ausgedrückt. Gelobt sei der Gott Israels, er hat besucht und erlöst sein Volk. Das ist Jesus. Dieser Sohn Gottes steht vor den klugen Männern. Und sie sind nicht imstande, ihn zu erkennen. Sie sind bewandert im Alten Testament. Sie sind bewandert in der Geschichte. Sie haben die größten und höchsten und tiefsten Gedanken gedacht. Sie sind nicht imstande, den Sohn Gottes als die Offenbarung Gottes zu erkennen. Sie halten ihn für einen Verführer. Sie halten ihn für einen Narren, der eine neue Religion stiften will. Eine Umfrage machen in Deutschland, was die Leute von Jesus halten. Nein. Kriegen Sie so Zettel. Religionsstifter, edler Mensch, Betrüger, Verführer. So. Diese Leute machen uns vor, dass der Menschengeist den Sohn Gottes, die Offenbarung Gottes, nicht erkennen kann. Und so ist es bis heute. Also, an dieser Stelle denke ich an ein Erlebnis meines Lebens, das sich mir unauslöschlich eingebrannt hat. Bald nach meiner Bekehrung, nachdem ich zum Glauben gekommen war, als junger Mensch, war ich zusammen mit einem Freund, wir waren sehr verbunden, mit dem ich in der Schule zusammen gewesen war, in dem Gymnasium. Mein Freund Theo war ein sehr kluger Junge. Ich habe ihn immer bewundert. Der konnte in unter Sekunde einen halben Faust auswendig, nicht? Ich erinnere mich, wie er einmal mit unserem Deutschlehrer gestritten hat über E.T.H. Hoffmann, dessen Namen die anderen damals noch gar nicht kannten, nicht? Und nun saß ich also diesem klugen Jungen gegenüber nach meiner Bekehrung und sucht ihm klarzumachen, was der Mittelpunkt meines Lebens geworden war. Ich habe ihm alles auf den Tisch gelegt, was ich über Jesus glaubte und je gedacht habe. Und das vergesse ich nicht, wie dieser kluge junge Student damals mir spöttisch und sehr höflich zugehört hat, ohne auch nur eine Silbe zu kapieren. Als der Hitler hochkam in Deutschland, hat er sich das Leben genommen aus Verzweiflung an der Sturheit und Dummheit der Menschen, die er nicht zu ertragen können, glaubte. Ein kluger Junge, dem die Massendummheit schmerzhaft wehtat, wissen Sie? Aber außerstand auch nur zu begreifen, wer Jesus ist. Der menschliche Geist kann die größten Dinge ausrichten, aber er kann die Offenbarung Gottes nicht erkennen. Sehen Sie, es gibt dort in der Geschichte, da in dem Saal, in jener Nacht eine erschütternde Szene. Der hohe Priester saß während des ganzen Verhörs da, wie ein Mann, der von dieser Hoheit Jesu fasziniert ist und der ahnt, da ist eine Wirklichkeit, die ich nicht begreife. Und da springt er schließlich auf und alles andere verstummt. Und dann fragt er Jesus feierlich: Jetzt beschwöre ich dich, dass du uns sagst, ob du seist der Messias und der Sohn Gottes. Und Jesus sieht ihm in die Augen und sagt: Ich bin's. Und dann bezeugt er ihm, dass er in Herrlichkeit in Wolken des Himmels wiederkommen werde. Wenn man das liest, hat man das Gefühl, die Nebelwand vor den Augen dieses hohen Priesters zerreißt. Er erkennt, aber dann geht sie wieder zu. Er bleibt blind und brüllt nur: Der hat Gott gelästert. Er ist des Todes schuld. Der Menschengeist ist nicht imstande, die Offenbarung Gottes in Jesus zu erkennen. Das ist die Not meines Lebens. Wenn ich einem durchschnittlich begabten Menschen die Wirklichkeit des Evangeliums und die Herrlichkeit Jesu beweisen könnte, dann sollte Essen wohl langsam zum Glauben gekommen sein. Aber der Menschengeist fasst es nicht. Und wir würden immer in Finsternis bleiben, wenn, hören Sie mir jetzt gut zu, wenn der lebendige Gott, der will, dass die Toten aufstehen, doch die geistlich Toten und geistlich Toten, wenn er uns nicht zu Hilfe käme mit dem Heiligen Geist. Ich habe den Mut, hier zu predigen, weil ich weiß, dass ein Heiligen Geist gibt, der seit Pfingsten der Welt ist. Dieser Heilige Geist kann unseren Geist erleuchten. Das gibt eine Erleuchtung, meine Freunde, davon weiß ich selber zu sagen, wenn der Geist Gottes unser Herz und Augen hell macht, dass wir das Heil Gottes in Jesus erkennen. Das ist eine Stunde. Da erkennt man in dem Mann auch von Golgatha, der einem vorher so gleichgültig war, sein Heiland, sein Erlöser. Da fällt man nieder vor seinem Kreuz. Da jauchzt das Herz, ich bete an der Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ah, dieser Geist Gottes, ich bin überzeugt und weiß aus Erfahrung, dass während ich predige, sein Geist bei ihm anklopft und Licht gibt. Gott sei Dank. Ich weiß, ihr Menschen sitzen sie vom Reich Gottes so fern wie der Mond vom Sirius. Ihr Christentum besteht in Kirchensteuerzahlen, sonst haben sie überhaupt kein Licht. Es kann geschehen, dass Gottes Geist in dieser Stunde ihnen erstes Licht anzündet. Damit rechne ich. Sehen Sie, Luther hat das so wundervoll ausgedrückt, Sie erinnern sich im Katechismusunterricht noch und ferner nicht, im Erklärung zum dritten Artikel. Ich glaube, dass ich nicht glauben kann aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesum Christum, meinen Herrn, oder zu ihm kommen kann, 30 Stunden später, sondern der Heilige Geist hat mich berufen, erleuchtet und so weiter. Bankrott des menschlichen Geistes, der menschliche Geist kann die Offenbarung Gottes in Jesus nicht fassen, da muss der Geist Gottes uns erleuchten. Jetzt kommt ein zweites. Bankrott des menschlichen Geistes in jenem Intelligenzsaal dort in der Nacht vor Karfreitag. Das zweite ist, der höchste menschliche Geist verkennt völlig seine Situation. Der menschliche Geist verkennt völlig seine Lage. Das möchte ich jetzt deutlich machen, aber zweitens nicht, wieder einsteigen. Der menschliche Geist verkennt völlig seine Lage. In der Bibel steht das herrliche Wort, das kann man nie ausschöpfen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Da ist jedes Wort anbetungswürdig seltsam und wunderbar. Dass er seinen Sohn, den einzigen Geliebten, gab. Auf dass alle, die sie an den Glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Hören Sie, wenn man das Wort hört, da kann man doch bloß noch sagen, da will ich auch dabei sein und zugreifen und Glauben und Heiland annehmen. Und stattdessen machen diese klugen Leute was ganz anderes. Sie werfen sich zum Richter auf über diesen Jesus. Er steht gefesselt als Angeklagter vor ihnen und sie spielen Richter. So wie der Mensch bis heute, statt sich retten zu lassen von Jesus, den Richter spielt. Sollen Sie mal sehen, wenn ich in so einem Kreis von Leuten das Evangelium am Tisch lege, sagt der eine, ja, aber das ist doch überholt und das sind Dogmen und der dritte sagt so, und wir sitzen als Richter da und lehnen Jesus ab und lassen gefesselt da stehen und verurteilen ihn zum Tode, für uns persönlich wenigstens nicht. Und wenn dann Gott noch ein Wort sagt, dann sagen wir, wie kann er sowas zulassen? Wie verkennt der höchste Menschengeist seine Lage? Was ich jetzt sage, bitte nehmen Sie das mit. Ich bin so überzeugt, wir werden noch schreckliche Dinge erleben. Und wenn es die Welt unter ihnen zusammenstürzt, sie fangen an, wie kann Gott das zulassen, dann denken sie an heute Morgen. In dem Spiel mit Gott sind wir nie Richter. In dem Spiel mit Gott sind wir nie Richter, das ist die Verkennung der Situation. Sondern umgekehrt, immer nur Angeklagte. Wissen Sie, dass wir von Gott auf Leben und Tod angeklagt sind? Und dieser Jesus, der hier angeklagt steht, ist der Einzige, der uns vom Gericht Gottes retten kann. Sehen Sie, das ist die große Stunde im Leben eines Menschen, wo er aufwacht, wo er zu Verstand kommt. Richtig. Wenn er zum ersten Mal seine Lage sieht und weiß, Gott klagt mich ja an, ich lebe in der Welt in Lust und Freuden und Gott klagt mich die ganze Zeit an. Da heißt dann mit David, meine Sünden gehen über mein Haupt, wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer. Ich muss an dieser Stelle wieder eine kleine Erinnerung einfügen. Da war ich junger Hilfsprediger in Bielefeld und da war eine riesige Freidenkerversammlung, das gab es damals, weil es noch viel zu faul für solche Sachen. Eine riesige Freidenkerversammlung am Kesselbring in Bielefeld, klobende Masse. Ich hatte mich so hineingeworfen als junger Kerl in diese Geisterschlacht. Und da vergesse ich nicht den Augenblick, wo so ein Diskussionsredner, ich saß da unten, auf mich runterschrie. Ihr Christen sagt, wir wären Sünder, Angeklagte Gottes. Und gut. Aber wie kannst du dann sagen, im gleichen Atemzug, du seist ein Kind des lebendigen Gottes? Ja, ich kapiere, nicht in einer großen Freidenkerversammlung mit Bier und Alkohol, wissen Sie, und Zigarettenschwaden. Wie kannst du im gleichen Atemzug sagen, Angeklagter Gottes? Dass du ein Kind Gottes seist. Die Antwort, die ich versuchte zu sagen, ging unter im Gebrüll und Tumult. Sie drückt mich seit 40 Jahren und darum will ich sie jetzt sagen, nicht? Die Antwort lautet, ja, ich bin ein Kind Gottes, weil der lebendige Gott mich selber frei und gerecht gesprochen hat, weil ich glaube an seinen Sohn, der am Kreuz meine Sünde weggetragen hat, mich versöhnt hat, mich erlöst hat. Gott spricht Menschen gerecht und frei, weil sie im Glauben an den gekreuzigten Heiland den Tausch vornehmen. Du nimmst meine Schuld und ich nehme deine Gerechtigkeit. Das ist ein wunderbares Evangelium, von Gott freigesprochen, Kind Gottes. Sie gehen nochmal so aufrecht. Sie atmen doppelt fröhlich, einen solchen schönen Frühlingstag wie heute. Aber meine Freunde, wie kann man dies herrliche Evangelium fassen, wenn man nicht zuvor begriffen hat, dass man Angeklagter Gottes ist? Ich kann doch nicht gerecht gesprochen werden vom Gericht, wenn ich nicht zuvor vom Gericht gestanden habe. Und das begreifen die nicht. Wir sind zunächst die Angeklagten Gottes, die Sünder, die Schuldigen. Das begreifen sie nicht. Diese klugen Männer verkennen völlig die Situation. Und sehen, der Menschengeist ist außerstande, seine Situation vor Gott zu kapieren. Lassen Sie mich dasselbe noch einmal auf andere Weise sagen. Ich hoffe, es geht Ihnen wie mir, dass ich gern jeden Tag eine stille Viertelstunde wenigstens mit der Bibel habe. Solange Sie das nicht haben, ist Ihr ganzes Christentum keine drei Pfennige wert. Wenigstens eine stille Viertelstunde, Johannesevangelium oder so, und dann darüber beten. Ganz allein, Radio abgestellt, alles. Nicht? Ohne diese Viertelstunde wird unser ganzes Christentum nie was. Weil Christenstand Ich-Du-Verhältnis ist mit dem Herrn. Und da las ich bei meinem stillen Bibellesen ein Wort, wo der Herr zum Jeremia sagt, also ein tolles Wort, rufe mich an und ich will dir kundtun große und gewaltige Dinge. Da ist man doch gespannt, was kommen jetzt für große und gewaltige Dinge. Und wissen, was Gott große und gewaltige Dinge nennt? Da kommt ein paar Sätze weiter. Ich will ihnen alle ihre Missetat vergeben, womit sie gegen mich gesündigt haben. Das sind Größe Jesu, Vergebung der Sünden, die, das sind die großen und gewaltigen Dinge. Aber wie kann ich das verfassen, dass es groß und gewaltig ist, wenn ich nicht zunächst Sünder in meinen eigenen Augen geworden bin? Wenn ich nicht zunächst ein Angeklagter Gottes war? Verstehen Sie, ein Mensch, der um der Welt rumläuft und sagt, ich bin schon richtig, dem ist das nicht groß und gewaltig. Ehe ich zur Heilsgewissheit komme, muss ich die Unheilsgewissheit erfahren. O, seien wir nicht so blind wie diese Männer, die ihre Lage verkennen. Stellen wir uns dem Gerichte Gottes. Ich muss noch kurz ein Letztes sagen, ein Drittes. Können wir noch, es sind schwere Dinge, aber ich habe nur so 25 Minuten. Für eine ganze Woche muss das reichen für Sie. Nicht? Da muss ich also Vollkornbrot geben. Bankrott des menschlichen Geistes. Er kapiert nicht die Offenbarung Gottes. Er verkennt seine Lage, dass wir Angeklagte Gottes sind. Und drittens, Bankrott des menschlichen Geistes, er rettet uns nicht vor uns selbst. Er bewahrt uns nicht vor uns selbst. Ich hoffe, ich kann es deutlich machen. Gehen Sie nochmal mit mir in diesen Saal, im hohen priesterlichen Palast. Ein Saal, in dem die geistige Elite eines intelligenten Volkes versammelt ist. Hier war in Geltung, das gab es hier nicht, Weisheiten aus Leitartikeln, da hätte man bloß gelächelt. Hier gab es nur hohe und disziplinierte Geistigkeit. Schön. Und dann was geschieht? Als Jesus erklärt, ich bin der Sohn des lebendigen Gottes. Da verlieren diese Männer jede Kontenance, jede Haltung. Da springen sie auf. Da schippen sie auf Jesus wie ein wild gewordener LKW-Chauffeur. Da schlagen sie auf ihn ein wie der rosende, besoffene Bauer. Ja mehr, da spucken sie ihn an wie die Kleine. Da brechen auf einmal Urtriebe raus wie ein Vulkan aus. Ihre hohe Geistigkeit schützt sie nicht auf einmal vor dem Ausbruch von Hass und Gemeinheit. Und meine Freunde, da haben wir es. Der menschliche Geist bewahrt uns nicht vor uns selbst. Der menschliche Geist kann uns nicht davor bewahren, dass die schmutzigsten Triebe in uns auf einmal ausbrechen. Und jetzt denken Sie alle an Fälle in Ihrem Leben. Ich nehme an, Sie sind kluge Leute, Sie hören mir jetzt schon vorhin eine halbe Stunde zu. Sind Sie bestimmt kluge Leute. Meine Freunde, denken Sie an Fälle in Ihrem Leben. Der menschliche Geist bewahrt uns nicht vor den vulkanischen Ausbrüchen gemeinster Triebe. Er ist nicht mächtig, das Gemeine unseres Lebens zu steuern und zu bremsen. Und darum geschieht etwas noch Schrecklicheres. Darum verbündet sich der menschliche Geist einfach mit dem Gemeinen und sanktioniert es und heiligt es. Und sehen Sie, so kommt es, dass heute der moderne Romanschriftsteller in seinen Büchern nur noch Sexualität und Ehebruch verklären kann. Der Geist verbündet sich aber mit dem Gemeinen, weil er nicht mit fertig wird. So kommt es, dass ein Volk der Dichter und Denker 6 Millionen Menschen vergasen kann. So kommt es, dass die denkenden Leute in unserem Volk heute noch die schrecklichsten Dinge verharmlosen, erklären, wer gar nicht so will. So kommt es, dass die größten Erfindungen des menschlichen Geistes, Atomzertrümmerung, schließlich nur eine Waffe wird, um Massen zu morden. Der Geist des Menschen kann das Gemeine nicht bändigen und darum verbündet er sich einfach mit dem Gemeinen. Und das ist schauerlich. Nicht? Und ich habe kluge Leute gekannt, es war ein Mann, der im Ehebruch lebt und seine Ehe zerstört. Ich sage, wie können Sie das machen? Und da hielt er mir so eine Rede ausgedacht, worin das Recht dieses Ehebruchs lag. Der Geist verbündet sich mit dem Niedrigen in uns. Es steht in der Bibel ein Wort, das ist schauerlich. Das heißt so, für kluge Leute, schauerlich. Hütet euch vor eurem Geiste. Das ist darum so schrecklich, weil die tumpe Geistlosigkeit ja genauso fürchterlich ist. Dummheit ist schlecht erträglich, nicht? Das Herz schreit ja heute nach ein bisschen Geist. Und das steht in der Bibel, hütet euch vor eurem Geiste. Verstehen Sie, meine Freunde? Was wir brauchen, ist eine Macht, die stärker wäre als unser eigener Menschengeist. Die uns binden, überwältigen kann und darf. Und diese Macht ist Jesus, der am Kreuz für uns verwirrte, verlorene Leute gestorben ist. Der ihnen jetzt zuruft, ich habe dich erlöst, du bist mein. Wollen Sie dem Rufe folgen? Wollen Sie es fassen? Wollen Sie gerne zusagen? Darf ich das getan und jubelt, doch Herr ist mein Hirte. Da ist er vor sich selber bewahrt und von sich selber erlöst. Vor unserer armen Menschheit, der auch der Geist nicht helfen kann, steht Jesus mitten durch graben Händen und ruft uns, kommet her zu mir alle, die mit Problemen nicht fertig werden, die ihr mit euch selbst nicht fertig werdet, die ihr mühselig und beladen seid, kommt her zu mir, dass wir diesen Ruf hören. Wir wollen beten. Herr Jesus, bete dich an mit all denen, die dir gehören, der du unsere einzige Chance bist, der du unser einziges Licht, der einzige Weg bist, aber der du das wirklich bist, Herr. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 113, den 5. Vers singen. 113, Vers 5.
wollen wir stehen, wie üblich in der Passionszeit, den Vers 54 singen. Nun werden wir noch einmal still. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen. Amen. Amen.